Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Ina Plodroch, hallo. Zehn Minuten müssen reichen für großes Erzählkino. Das verspricht die neue Streaming-Plattform Quibi, gemacht vor allem für Smartphone und unterwegs. Außerdem in dieser halben Stunde mehr Geld fürs Digitale. Der Hessische Rundfunk baut um und Schulfernsehen in der Ukraine. In der Bahn, ja klar, Smartphone raus, ein bisschen rumtippen, ein bisschen lesen, hören, vielleicht auch was schauen. Aber so richtig viel Zeit ist natürlich nicht. Vielleicht so 10 Minuten, das dachten sich wohl eine Managerin aus dem Silicon Valley und ein Hollywood-Produzent. Und damit war Quibi erfunden. Das steht für Quick Bites, schnelle Häppchen für unterwegs. So nennt sich tatsächlich der Streaming-Anbieter. Mit der Besonderheit dieses Mal, jedes Filmchen dauert nur 10 Minuten. Perfekt also für die Bahn, mit der nun aber natürlich kaum einer mehr fährt. Markus Schuler stellt den Streamingdienst vor.
Quick Bites, Big Stories. Quibi.
Seit Wochen läuft in den US-Fernsehsendern Werbung für die neue Plattform. Quibi hat halb Hollywood verpflichtet. Mit dabei unter anderem Jennifer Lopez, Reese Witherspoon, Kiefer Sutherland oder Christoph Waltz.
The sport in its purest form. A hunt to kill.
It's a 24-hour game. Deposits increase. Every hour you survive.
Der Österreicher spielt im Most Dangerous Game einen Bösewicht. Quibi kommt vermutlich zur falschen Zeit mit einer mutigen Idee. Die Bezahlplattform ist für Smartphone gemacht. Horizontal wie vertikal schauen, beides funktioniert, sagt Frédéric Landidois vom Silicon Valley Branchendienst TechCrunch.
Es ist nicht wie Netflix, es ist eher wie YouTube, aber professionell gemacht, kurz 5-10 Minuten Videos, vielleicht auch kürzer als Serien mit Leuten, die man aus der Filmwelt auch kennt.
$2 Milliarden Risikokapital hat Hollywood-Produzent Jeffrey Katzenberg die vergangenen 1,5 Jahre eingesammelt. Investoren sind unter anderem NBC Universal, Time Warner, Sony, Disney und Viacom. Geleitet wird das Unternehmen aber nicht von jemand aus der Unterhaltungsindustrie, sondern von einer Managerin aus dem Silicon Valley, Meg Whitman, ex-eBay und ex-Hewlett-Packard-Chefin.
Ja, Meg Whitman hat mich gewundert, dass sie dabei ist, aber das Geld hat sie, sie kann es sich leisten und sie ist natürlich auch operativ schlau, weil sie weiß natürlich, wie so eine Tech-Plattform funktioniert, während die Leute wie Jeffrey Katzenberg aus der Hollywood-Welt da eher Probleme haben und das vielleicht nicht so ganz verstehen.
Das Besondere an Quibi, es bringt Serien, die nicht länger als 10 Minuten dauern. Mit gut 50 Produktionen wird heute in den USA gestartet. Geplant sind in diesem Jahr 175 Sendungen, und zwar aufgeteilt in 8500 Episoden. Ideal eigentlich, um im Bus oder Zug mal nebenbei eine Folge zu schauen, wäre dann nicht die Corona-Pandemie. Das junge Unternehmen braucht also langen Atem, um jetzt zu überleben. In den USA könnte es bald 20 Millionen Arbeitslose geben. Wer denkt da schon an ein weiteres Abo für eine weitere Plattform neben Netflix, Disney Plus oder Apple TV?
Wir haben es bei Apple gesehen. Apple versucht das ja auch mit Original Content mehr oder weniger was Interessantes zu machen. Die hatten aber eigentlich keine Sendung, wo jeder sagte, hey, das muss ich jetzt gesehen haben. Ich glaube, der Erfolg war relativ mäßig, zumindest hier in Amerika. Ich glaube, dasselbe könnte bei Quibi auch passieren.
Quibi kostet $5 im Monat, dann mit Werbung. Ganz werbefrei gibt es die Hollywood-Silicon Valley-Koproduktion für $8 im Monat. Wann der Dienst in Deutschland startet, wurde noch nicht bekannt gegeben. We'll be right back.
Corona-Zeit, das heißt für Journalisten in Deutschland vor allem Recherche aus dem Homeoffice. Die Kolleginnen und Kollegen im Ausland haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Das zeigt eine Meldung vom Wochenende. Die Nachrichtenagentur Reuters darf demnach ab sofort nicht mehr aus dem Irak berichten. Die irakische Regierung hat der Agentur für die nächsten 3 Monate ihre Lizenz für die Berichterstattung entzogen. Das berichtet die dpa. Hintergrund ist vermutlich die Corona-Berichterstattung von Reuters. Die Agentur hatte gemeldet, dass die irakische Regierung die offiziellen Zahlen der Infizierten zu niedrig angebe. Das Gesundheitsministerium hatte am Freitag 820 bestätigte Fälle gemeldet. Reuters zufolge liegt die tatsächlich Zahl zwischen 3.000 und 9.000. Man beziehe sich auf mehrere Quellen mit guter Stellung in Gesundheitswesen und Politik, hieß es in einem Statement von der Agentur. Von den irakischen Behörden habe man noch keine Nachricht erhalten. Man bemühe sich um Klärung. Der irakische Medienaufsicht zufolge soll Reuters auch eine Strafe von umgerechnet rund 19.000 Euro zahlen. Mit der Pressefreiheit ist es in dem Land nicht weit her. Auf der Rangliste von Reportern ohne Grenzen schneidet der Irak schlechter ab. Er steht auf Platz 156 von 180. Reporter ohne Grenzen spricht von einem Klima der Angst und Gewalt. Seit Anfang des Jahres seien bereits 3 Journalisten erschossen worden. Gerade jetzt sind Radio und Fernsehen enorm wichtig. Die Tagesschau hat Ende März Rekordquoten gemeldet und trotzdem stecken die ARD-Anstalten in einem Dilemma. Da sind eben die klassischen Programme, die klassischerweise eher das ältere Publikum ansprechen. Um relevant zu bleiben, müssen die Sender auch auf Instagram, TikTok und den eigenen Mediatheken präsent sein. Für das jüngere Publikum eben. Das klappt allerdings nur, wenn sich die Sender reformieren. Was das heißt, das hat Daniel Buß beobachtet, exemplarisch beim Hessischen Rundfunk.
Intendant Manfred Krupp sagt das ganz klar. Wenn die ARD, wenn sein Hessischer Rundfunk immer mehr Neues im Digitalen anbieten soll, dann gehe das nur noch, indem anderes wegfalle. Auch wenn der Rundfunkbeitrag im nächsten Jahr steigen sollte. Die Parole loslassen.
Wir werden bestimmte tradierte Produkte, an die sich viele Menschen gewöhnt haben, die aber nach und nach immer weniger Erfolg haben, einstellen müssen, um neue Dinge auf neuen Plattformen zu machen.
Der HR hat von seinen vielen Quizshows im Fernsehen einige gestrichen. Das Geld floss bereits in Serien für die Mediathek, etwa eine Doku-Reihe über den Frankfurter Flughafen. Auch über den Sport sendet der HR weniger im Fernsehen. Stattdessen testete er, bevor der Spielbetrieb eingestellt wurde, Podcasts und Videoshows im Netz. Vor allem aber baut der HR auch seine Struktur um. Redaktionen, die einst parallel mehr oder minder dasselbe für Radio, Fernsehen und Online produziert haben, werden Units, also Einheiten, die alle Ausspielwege bedienen. Nach dem Sport folgte Hessen-Information. Medienjournalistin Ellen Nebel vom Frankfurter Fachdienst EPD Medien lebt im Sendegebiet. Der HR ist die ARD-Anstalt vor ihrer Haustür. Nebel sagt, das Angebot wandle sich tatsächlich.
Wenn ich mir hier so die Internetangebote der Regionalzeitung anschaue, dann bin ich froh, dass der HR die Zeichen der Zeit echt erkannt hat und sich bemüht, online zügig gut recherchierte regionale Nachrichten zur Verfügung zu stellen. Gerade jetzt aktuell in der Corona-Krise nehme ich das auch wieder ganz stark wahr, dass sich da beim HR in den Online-Angeboten, also konkret auf hessenschau.de, wirklich gut informiert werde darüber, wie hier die Situation auch vor Ort in Hessen denn aussieht.
Gespannt wartet sie darauf, was die geplante nächste Unit bringt für die Kulturberichterstattung. Als Krupp bekannt gab, bei der Kulturwelle HR2 Ressourcen abzuziehen, um Kultur stärker ins Netz zu bringen, schrie die Kulturszene auf, vor allem im Feuilleton der FAZ. Kritikerin Nebel nimmt indes wahr, die Kulturwelle wird nicht gänzlich ausgedünnt.
Es ist ja so, dass das Flaggschiff der Tag jetzt auf jeden Fall bei HR2-Kultur bleiben soll. Klassik nur noch, soll jetzt vor allen Dingen nur noch das Tagesprogramm bestimmen. Am Abend soll es dann mehr musikalische Vielfalt geben. Herr Krupp hat auch schon betont, dass Moderation und Gespräche gestärkt werden sollen.
Eigentlich wollte der HR sein neues Kulturprogramm im Frühjahr vorstellen. Inzwischen stockt diese Reform aber. Wegen des Virus seien Konferenzen dazu schwieriger, sagt ein Sprecher des Senders. Ein verbindlicher Termin für die Präsentation stehe noch nicht fest. Tatsächlich verliert HR2 immer stärker an Bedeutung. Bei der Anfang April veröffentlichten Umfrage MA Audio sackte die sogenannte Tagesreichweite um 13.000 auf nur noch 74.000 Hörerinnen und Hörer ab, während andere Wellen das HR zulegen konnten. Aus der Intendanz heißt es, diese Entwicklung sei eine Bestätigung für den Plan, die Kulturberichterstattung im Haus grundsätzlich anders aufzustellen. Der HR versucht jedenfalls mit einem kompletten Umbau seiner Struktur möglichst viele Synergien zu schöpfen und flexibler zu werden. Dafür schrumpft auch die Zahl der Direktionen. Diese Entwicklung zieht sich durch die ARD. Alle neuen Landesrundfunkanstalten hoffen auch, dass ihr Zukunftsprojekt abfärbt, das junge Angebot Funk, das keinen eigenen Sender betreibt, sondern dutzende Formate in sozialen Netzwerken.
Die haben eine klar definierte Zielgruppe und die haben sehr, sehr klare Kriterien, was Erfolg haben soll und was Erfolg bedeutet,
sagt HR-Intendant Krupp. Funk experimentiere vor allem immer wieder mit seinen Formaten, praktisch am lebenden Herzen. Genau so müssten nun auch traditionelle Sender arbeiten.
Wir werden jetzt nicht hunderte von Produkten auf den Markt bringen, aber wir müssen neue Dinge ausprobieren und wenn sie nicht funktionieren, auch wieder einstellen. Das ist ein Mentalitätswandel.
Während der Corona-Krise baut der HR ein von ihm zugeliefertes Funkformat aus. In Bubbles erzählen derzeit jeden Tag YouTuber oder junge Corona-Patienten, wie sie mit der aktuellen Lage umgehen, wie sich ihr Leben verändert hat und was sie tun, um andere zu schützen. Die Sorge um die eigenen Eltern spielt eine Rolle und das Entlarven von Verschwörungstheorien. Ressourcen bei großen Lagen rasch auch in solche vermeintlich nebensächlichen Projekte zu verlagern, ist Teil dieser neuen Zeit. Der HR macht durchaus vor, wie das geht. We'll be right back.
Ohne Schule, das geht nicht. Und dass die Eltern alles übernehmen und sich jeden Tag mit den Kindern hinsetzen, sie werden das vielleicht wissen, das kann schwierig sein. ARD, ZDF und die dritten Programme, die zeigen bei uns auch teilweise Schulprogramme. Aber so richtig sortiert nach Jahrgangsstufen ist das zumindest im linearen Fernsehen nicht. In der Ukraine startet nun solch ein nationales Mediengroßprojekt. 40 Lehrerinnen und Lehrer aus Kiew haben Unterricht konzipiert und aufgezeichnet. Das Besondere ist, dass wirklich jede Jahrgangsstufe 5 bis 11 einen eigenen Kanal bekommt. Fast also wie in der richtigen Schule, gemacht von Medienprofis. Marta Wilczynski berichtet.
Die Aufgabe des Staates bestehe darin, erklärt Präsident Zelensky in einem aufwendig produzierten Ankündigungsvideo, jedem Kind den freien Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Mit diesem Ziel starte heute das Projekt All-Ukrainische Schule Online. Insgesamt 40 Lehrerinnen und Lehrer aus Kiew sind an diesem Projekt beteiligt. Sie haben die jeweiligen Unterrichtsstunden für die Jahrgangsstufen 5 bis 11 konzipiert und aufgezeichnet, und zwar zentral für die gesamte Ukraine. Das Besondere, der Unterricht findet nicht nur online statt, er wird auch im Fernsehen ausgestrahlt. Das sei sehr wichtig, betont Olga Duda. Sie ist als Geschichtslehrerin an dem Projekt beteiligt. In Kiew ist das Internet schnell und die Kinder hier besitzen oft eigene Technik. Aber es gibt Regionen in der Ukraine, die Probleme mit dem Internet haben. Und auch in einer Familie mit zwei Kindern kann es schwierig werden. Wenn die Eltern nun von zu Hause arbeiten müssen, kann es zum Kampf um Laptops, Smartphones und so weiter kommen. Da ist der Fernsehunterricht eine echte Alternative. Jeder der insgesamt 11 teilnehmenden ukrainischen Sender zeigt nun täglich ab 10 Uhr den Unterricht für jeweils eine Schulklasse. Auch das soll den Kindern Orientierung und Struktur geben, erklärt die Geschichtslehrerin. Sie selbst habe sich dem Thema erst annähern müssen. Als klar wurde, dass die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen würden, hat Olga Duda auf eigene Faust angefangen, Unterrichtsvideos für YouTube aufzuzeichnen. Anfangs gab es nichts Vergleichbares. Die Schüler haben sich unsere Videos daher sehr aktiv angeschaut. Dadurch konnte ich erste Erfahrungen sammeln, wie man ein Szenario entwirft und interaktive Videos aufnimmt. Denn einfach nur Geschichten über Geschichte zu erzählen, ist wenig effektiv. Verschiedene Aufgaben und der Dialog mit den Schülern, auch wenn er minimal ist, sind immer wichtig. Und damit die Lehrerinnen und Lehrer nicht ständig vor leeren Klassenzimmern stehen, werde auch an neuen Formaten gearbeitet, erklärt Duda. Manchmal kommen Schauspieler oder Sportler in unseren Unterricht. Mit ihnen kann ich einen Dialog führen. Ich stelle Fragen, lobe sie für richtige Antworten oder erkläre, warum eine Antwort falsch war. Solche Stunden machen es für mich leichter. Olga Duda hofft, dass der Fernunterricht nicht nur die Schüler motiviert, sondern auch die Eltern. Eine Hoffnung, die Präsident Zelensky sogar als Appell formuliert. Ganz getreu dem Motto, wir bleiben zu Hause, wir lernen zu Hause. Bis zum 24. April gilt eine von der Regierung erklärte Notsituation. Bis dahin wird dieses Motto definitiv noch greifen. Wie es in der Ukraine danach weitergehen wird, ist Stand jetzt, wie fast überall, noch ungewiss. Zumindest der Unterrichtsplan für die kommenden Wochen für die etwa 4 Millionen ukrainischen Schülerinnen und Schüler steht.
Kurz vor Schluss noch die neuesten Auswirkungen des Coronavirus auf die Medienbranche. Mit Axel Springer will ein weiterer Medienkonzern Kurzarbeit anmelden. Das kündigte Vorstandschef Matthias Döpfner heute in einer Mail an die Mitarbeiter an, wie das Medienportal Media berichtet. Welche Unternehmensteile davon betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Mehrere andere Medienhäuser haben ihre Beschäftigten auch schon in Kurzarbeit geschickt, darunter Bertelsmann und Funke. Die Verlage kämpfen unter anderem mit massiven Anzeigen. Rückgang. Wir blättern schon mal vor für Sie und schauen in der Schlagzeile von morgen auf das große regionale Thema in einer Lokalzeitung. Heute geht's dafür nach Thüringen und was morgen in der Ostthüringer Zeitung Pößneck der lokale Aufmacher ist, das hören Sie jetzt.
Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Martin Schöne, ich bin Lokalredakteur in der Redaktion Pößneck der Ostthüringer Zeitung. Unsere Schlagzeile morgen lautet: Zwei weitere Bewohnerinnen aus Tripteser Pflegeheim sind verstorben. Denn wir müssen unsere Leser morgen leider darüber informieren, dass in einer Altenpflegeeinrichtung dort übers Wochenende zwei weitere Corona-Todesfälle zu verzeichnen waren. Und seit etwa anderthalb Wochen haben wir dort bestätigte Infizierungen. Zunächst bestand noch die Hoffnung, dass dort eher weniger schwere Verläufe auftreten würden. Doch mittlerweile verzeichnen wir dort leider 28 Fälle unter Personal und Bewohnerinnen und insgesamt 3 Todesfälle. Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises spricht in Bezug auf die Pflegeeinrichtungen von Corona-Brennpunkten in unserem Landkreis.
Hier geht's gleich weiter mit dem Kulturnachmittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Plodroch. Bleiben Sie gesund!